Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. In Kolumbien zeichnet sich unter dem gerade vereidigten Präsidenten de la Espriella ein neuer Kulturkampf ab. Wir fragen, was der ultrarechte Kurs für die Kulturschaffenden bedeutet. Dann empfehlen wir die neue Ausstellung im Berliner Kolbe-Museum. Unter dem Motto Everybody geht es um die Auseinandersetzung mit dem Körper. Sich treiben lassen in Venedig, das gönnen wir uns heute, zunächst mit einem neuen Reiselesebuch und dann dem Besuch im mystischen Garten der Hildegard von Bingen. Das ist der diesjährige Beitrag des Vatikan auf der Kunstbiennale in Venedig. Kolumbien. Gleich am ersten Amtstag des neuen rechtsgerichteten Präsidenten de la Espriella gab es im Land zwei Bombenanschläge. Mindestens ein Polizist sei getötet worden. Es gebe zahlreiche Verletzte, so ein Armeesprecher. Verantwortlich gemacht werden abtrünnige Kämpfer der seit 10 Jahren aufgelösten FARC-Guerilla. De la Espriella schrieb auf X, es werde für die Täter keinen Zufluchtsort, keine Nachsicht und keine Straffreiheit geben. Die Polarisierung des Landes gehört zu seinem Programm. Die Hintergründe beleuchtet Christina Fee Möbus.
Abelardo de la Espriella inszeniert sich selbst gern als Tiger, der brüllt und beißt, wie hier vor tosender Menge bei einer Wahlveranstaltung in der kolumbianischen Küstenstadt Cartagena. Womöglich würde als Kampftier und Maskottchen aber auch ein Chamäleon sehr gut passen.
Ron Defensor, el mejor ron del mundo. El que te activa en el amor, el que te mueve el corazón y te prende la pasión.
Schick und im piekfeinen dunkelblauen Anzug gekleidet, bewirbt der Kolumbianer eine Flasche seines Edelrums. Als Geschäftsmann verkauft er Luxusartikel. Aber auch als Influencer und Fernsehkommentator hat sich der 48-Jährige schon einen Namen gemacht. Bekannt wurde de la Espriella als schillernder Staranwalt. Der laufende Friedensprozess, den sein linker Vorgänger mit bewaffneten Gruppen angestoßen hat, für den ultrarechten Hardliner ist er ein Dorn im Auge.
En mi gobierno no va a haber procesos de paz.
In meiner Regierung wird es keinen Friedensprozess geben. Jetzt zählen Waffen, Recht und Gesetz. Ein Bandit, der sich nicht ergibt, wird im Rahmen der Gesetze eliminiert. Mega-Gefängnisse möchte de la Espriella zum Beispiel bauen und Guerillakämpfer bei Bedarf bombardieren. Ein radikaler Kurswechsel, 10 Jahre nach dem historischen Friedensabkommen mit der linksradikalen FARC-Guerilla. Damals legten viele die Waffen nieder, nach einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg, der mehr als 450.000 Menschen das Leben kostete. Die Rückkehr zur harten Law-and-Order-Politik, für viele Beobachter fügt sich dieser Kurs in einen größeren politischen Trend ein. Abelardo de la Espriella gilt als enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. Der hatte den Kolumbianer im Wahlkampf auch unterstützt.
You know, when people like me, I like them.
Wenn Leute mich mögen, dann mag ich sie auch. So einfach ist das, sagt Trump. Er lobt den neuen Präsidenten nicht nur, weil er auch einen US-amerikanischen Pass besitzt. De la Espriella vereint mit seiner harten Rhetorik, der Polemik, der Inszenierung als Anti-Establishment-Kandidat so einiges, was die radikale Rechte auf dem amerikanischen Kontinent zu bieten hat. Das südamerikanische Land gilt als tief gespalten. Das zeigt sich auch an den Wahlergebnissen. Nur haarscharf hat de la Espriella gewonnen, mit 1 Prozentpunkt Vorsprung zu seinem linken Gegenkandidaten. Bei vielen trifft der neue Präsident einen Nerv. Sie feiern ihren neuen Staatschef, wie hier in Barranquilla. Angel Uribe ist von der Politik des Vorgängers enttäuscht. Kolumbien braucht einen Wandel. Kolumbien braucht funktionierende Institutionen, ein Sicherheitssystem und ein Gesundheitssystem, das funktioniert. Kolumbien verdient nur das Beste. Gustavo Petro war der erste linke Präsident des südamerikanischen Landes, hatte Sozialreformen und mehr Teilhabe für benachteiligte Gruppen versprochen. Die Bilanz fällt allerdings gemischt aus. Der große Durchbruch, auch in Sachen Friedenspolitik, ist ausgeblieben. In manchen Teilen Kolumbiens hat die Gewalt sogar in den letzten Jahren wieder zugenommen. Camilo González von Indepaz ist sich sicher. Repression allein werde den Konflikt nicht lösen. Viele Jugendliche haben gar keine andere Alternative, als sich den bewaffneten Gruppen anzuschließen. Sie machen das, um zu überleben. Es muss investiert werden, auch in soziale Entwicklung in ländlichen Regionen. Es braucht eine Politik, die Sicherheit mit sozialer Entwicklung verbindet. Die Gräben sitzen tief in Kolumbien. Ein Tiger wie Abelardo de la Espriella braucht sicher nicht nur Stärke und Entschlossenheit, sondern auch den Willen zur Versöhnung, um sie zu überbrücken.
Kolumbien, ein Land, dem die politische Mitte fehlt. Der neue Präsident de la Espriella steht für einen neuen Kulturkampf. Was der für die Kulturschaffenden des Landes bedeutet, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem kolumbianischen Künstler Juan Camilo Alfonso sprechen können. Als Künstler nennt er sich nur Fonso. Er hat an der Universität der Künste in Berlin studiert und befasst sich mit Street Art und partizipativer Kunst im öffentlichen Raum. Außerdem leitet er das Netzwerk Kunstkoll. Das ist ein Zusammenschluss von in Deutschland lebenden kolumbianischen Künstlerinnen und Künstlern. Guten Abend, Herr Alfonso.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Ja, in welchen Zusammenhängen verwendet der neue Präsident diesen Begriff Kulturkampf?
Ich glaube, es ist total wichtig zu sehen, dieses Moment in Kolumbien im Vergleich mit der ganzen Welt. Natürlich, dass ein, wie hier genannt wird, ein Rechtsruck, ziemlich radikal, und dann dieses Ruf, um zurückzukommen an die, sagen wir mal, traditionelle Werte von mononukleare Familie, heterosexuelle Familie, auch Religion, Militarismus, hartes Hand, und in der Sinne einfach wie ein Rücktritt total an konservative Werte, die keinen Raum lassen, um freiere Positionen und Perspektiven. Und er benutzt tatsächlich schon kulturelle Akteure, er hat so wie Ehrenamte Botschafterinnen genannt, die diesen Kulturkampf als Programm im Land umsetzen werden. Und da bedient sich er an kulturelle Kanäle und tatsächlich auch Fashion und Mode, um diese Sachen umzusetzen.
Was bedeutet dieser Kurs für die Kulturschaffenden in Kolumbien? Haben Sie da schon Beispiele?
Tatsächlich so am Freitag war so eine Machtübergabe, und er hat das zum ersten Mal nicht in Bogotá, sondern in Cali gemacht, in einem militärischen Ort. Und dafür hat er sein Präsidentbüro in einem ehemaligen Kulturzentrum. Er hat tatsächlich die Buchstaben von dem Gebäude runtergebracht, um sein Büro da reinzubringen. Andere Beispiel, jetzt in den letzten Jahren, seit mehr als 15 Jahren, das ist tatsächlich auch, wo ich herkomme. Wandbilder und Muralismus in Kolumbien hat eine riesige Rolle gespielt.
Wandbilder.
Wandbilder und Murales. In der Erinnerungskulturarbeit in Kolumbien, da gab es so mehrere Fälle von staatlicher Gewalt, die durch die Wandbilder thematisiert wurden. Und er gehört zu einer Gruppe von Personen, die diese Wandbilder direkt gehen, um übermalen mit nationalistischen Symbolen wie Fahnen, auch oft mit Begleitung von Armee und Soldaten. Und das ist natürlich auch ziemlich gefährlich für die Künstler und Künstlerinnen, die auf der Straße gehen, um ihre Botschaften zu malen.
In welchen kulturellen Bereichen erwarten Sie die stärksten Einschnitte und Reglementierungen?
Laut seinem Programm, er hat so ein dreiseitiges Programm, Kultur würde als Geschäft dargestellt. Dafür werden dann vor allem Mega-Veranstaltungen, laut seinen Worten, gefördert, die internationale Gelder zum Land bringen. Natürlich, das gehört zu einer ganz spezifischen Perspektive zur Kunst und Kultur. Alle anderen werden dann, ich vermute, zumindest vernachlässigt. Ganz spezifisch, ich kann denken, auch in Verbindung mit, was Ihre Kollegin sagte, nach diesem Friedensprozess gab es eine Wahrheitskommission in Kolumbien. Sie haben ein Report rausgebracht, und dieses Report wurde auch thematisiert mit Stipendiums und Forderungen für Kultur und Kunst. Ich vermute, dass alle diese Forderungen und Stipendien werden nicht mehr existieren, und dann pädagogische Arbeit zum Frieden in Kolumbien würde auch stark runterkommen.
Sie haben sich ja intensiv mit Versöhnungsprozessen beschäftigt, dass die notwendig sind. Das wurde auch ja eben im Beitrag angesprochen. Es gibt viele Projekte dazu in Kolumbien. Aber wird der neue Präsident sowas unterstützen? Man muss da viele Fragezeichen sehen. Wird er die Erinnerungskultur des Landes neu aufstellen?
Ja, leider. Diese Personen reden über eine Regierung für alle, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie in der Lage sind, um sie hinzusetzen und mit anderen im Dialog zu kommen. Und das ist genau, was diese Projekte fördern. Und da sehe ich eine große Schwierigkeit.
Ich habe schon das Netzwerk Kunstkoll erwähnt, in dem Sie sich engagieren. Was sind denn die wichtigsten Anliegen kolumbianischer Künstlerinnen und Künstler in Deutschland?
So kurz gesagt, wir sind auch ein Netzwerk von ca. 180 Kulturschaffenden in Deutschland. Und für uns ist es total wichtig, uns zuerst zu verbinden miteinander und auch mit Akteuren und Akteurinnen in dem deutschen Kultursektor. Die Zivilisierung von unserer Arbeit hier in Deutschland und die Verstärkung von den Künstlern und Künstlerinnen durch Bildung und finanzielle Möglichkeiten. Das sind sozusagen unsere Hauptziele hier in Deutschland.
Und wie versuchen Sie, Kulturschaffende in Kolumbien zu unterstützen?
Ich glaube, das zuerst uns zu organisieren, das gehört dazu stark. Die Diaspora ist ziemlich aktiv, indem sie verschiedene kulturelle Aktivitäten organisieren, um Gelder zu sammeln und Ressourcen zu schicken direkt nach Kolumbien. Oder es gibt auch viele Initiativen, die direkt EU-Gelder beantragen, um Projekte in Lateinamerika durchzuführen.
Der kolumbianische Künstler Juan Camilo Alfonso über den neuen Kulturkampf in Kolumbien. Ich danke Ihnen für den Besuch bei Fazit.
Vielen Dank.
Sie hören Fazit. Everybody, das englische Wort, kann zweierlei bedeuten. Zusammengeschrieben heißt es jeder Mensch. Auseinandergeschrieben jeder Körper. Und um Körper geht es auch in der neuen Gruppenausstellung im Berliner Georg-Kolbe-Museum. Die Frage, wie sich die Wahrnehmung des Körpers in der Gegenwart verändert hat. Der Ausstellungstitel Everybody bezieht sich auch auf das gleichnamige Buch von Olivia Lang. Darin beschreibt die britische Autorin den Kampf um die Freiheit, über den eigenen Körper bestimmen zu können, auch wenn er nicht der Norm entspricht, nicht fit ist, nicht eindeutig männlich oder weiblich. Eine Ausstellungsempfehlung von Simone Reber.
Im ehemaligen Atelier von Georg Kolbe hängen die Möbel in der Luft. Die kanadische Bildhauerin Lauren Yudin hat klassische Entwürfe der irischen Designerin Aileen Gray mit rosa Schleifen verziert und an die Decke gehängt. Aileen Gray liebte erst eine Frau, lebte später mit einem Mann zusammen und entwarf schließlich ihr eigenes Haus für eine Frau, die alleine arbeitet. In der Installation von Lauren Yudin, die an einer chronischen Krankheit leidet, hängt das schwarze Tagesbett von Aileen Gray an seinem Stahlrohrgestell federleicht über dem Parkettboden. An einem der Befestigungsseile hat Lauren Yudin eine weiche Haarbürste angebracht, die dem Raum die Aura eines Boudoirs verleiht.
In diesen Werken, die häufig eben durch diese Brille der strengen Moderne betrachtet werden, sieht Lauren Yudin eigentlich eine ja frühe Form von Barrierefreiheit. Die Möbel sind multifunktional und modular gestaltet, sodass eben verschiedene Körper mit ihnen umgehen können. Und zum Beispiel wird das Tagesbett zu einer barrierenfreien Sexschau.
Eva da Silva Antunes Alves hat die Ausstellung Everybody im Georg-Kolbe-Museum luftig kuratiert, mit großer Aufmerksamkeit für den fließenden Übergang zwischen den Identitäten. An der Wand des einstigen Ateliers hängt ein knallroter Erste-Hilfe-Kasten, halb geöffnet. Schaut die Besucherin hinein, erkennt sie ihr eigenes Spiegelbild als dreifache Erscheinung. Triage heißt das Werk von Caroline Lazar, in dem das Publikum an seine eigene Verletzlichkeit erinnert wird. Das Künstlerinnenpaar Pauline Boudry und Renate Lorenz hat Chelsea Manning gefilmt, allein im queeren Club Schwutz, der letztes Jahr schließen musste. Chelsea Manning hatte als amerikanischer Soldat geheime Dokumente über den Krieg in Irak und Afghanistan an WikiLeaks weitergegeben und war zu einer Freiheitsstrafe von 35 Jahren verurteilt worden. Der amerikanische Präsident Barack Obama erließ Manning 2017 den Rest der Strafe. Im Gefängnis hatte Chelsea Manning die Geschlechtsumwandlung beantragt. In dem berührenden Film steht sie am Mischpult, in schwarzem Rock mit blinkenden Katzenohren im Haar, ganz bei sich im vibrierenden Sound der Musik. Am stärksten aber vermitteln die Arbeiten von Monilola Olayemi Ilupeyo die Wandlungsfähigkeit und Zerbrechlichkeit des Körpers. Die nigerianisch-amerikanische Künstlerin, die in Berlin lebt, hat den direkten Dialog mit dem einstigen Hausherrn gesucht und die klaren, kraftvollen Plastiken von Georg Kolbe neu interpretiert, indem sie mit Tierhäuten Abdrücke von Kolbes Gartenskulpturen nahm.
Sie hat hier vor Ort gearbeitet, bei uns im Garten hauptsächlich, diese großen Lederstücke nass gemacht und dann um die Skulpturen gespannt in einem ja wirklich ja auch kräftezehrenden und sehr körperlichen Akt und dann zusätzlich umwickelt, sodass sie diese Form eben annehmen.
Die Lederskulpturen stehen jetzt als Torsi in der Ausstellung, Fragmente der Originale mit den Narben und Falten der Tierhaut, mit den Spuren ihrer Vergangenheit und mit gewaltiger Präsenz.
Munilola Olajemi Ilupeju nutzt diese Körper, um ja neue, fragile, zerbrechliche, gleichzeitig starke Körper zu formen, die durch ihre besondere Materialität, die zum einen von natürlich auch der Brutalität, der Gewalt des Häutens von Tieren erzählt, die von Wegwerfen erzählt, von Ausbeutung.
Beruhigend warmherzig und vertraut wirken dagegen die Jäckchen des Performance-Paares Eva und Adele im Untergeschoss. Die beiden traten stets gleich gekleidet und gemeinsam auf, bis zum Tod von Eva. Jetzt hängen nur noch die Kleider über den Stuhllehnen als Erinnerung an eine Leerstelle.
In diesen biografischen Skulpturen, wie sie heißen, diesen Stuhlpaaren, die mit den Jacken des Paares behangen sind, verweisen sie eigentlich auf An- und Abwesenheit von Körpern und stehen aber immer noch für diese Vision, die sie eigentlich verkörpert haben, dass Geschlecht und Identität keine statischen Kategorien sind, sondern dynamisch und frei.
Schmetterlingszart spielt die Ausstellung im Georg-Kolbe-Museum mit dem fluiden Charakter von Identität. Manchmal bleiben die Arbeiten zu dieser Wandlungsfähigkeit allerdings eher unbestimmt. Da wünschte man sich mehr Erklärungen für Everybody.
Diese Ausstellung Everybody im Berliner Georg-Kolbe-Museum ist zu sehen bis zum 29. November und im Rahmen der Berlin Art Week gibt es am 13. September zusätzlich ein Performance-Festival im Museum. Venedig wird häufig als Negativbeispiel für Übertourismus genannt. Es gab Debatten um die Kreuzfahrtschiffe, Eintrittsgelder für Tagestouristen und das Problem, dass sich immer weniger Venezianer leisten können, in der Stadt zu leben bzw. erst gar keine Wohnung mehr finden. Auf der anderen Seite hat Venedig noch immer etwas Magisches. Kein Zufall, dass Promis dort gerne heiraten. Wir erkunden Venedig heute aus verschiedenen Perspektiven. Zuerst mit Maria Wiesner, Kulturredakteurin der FAZ. Und Autorin des neuen Reiselesebuchs O Venedig. Guten Abend, Frau Wiesner.
Guten Abend.
Sie waren für Ihre Reportagen auf allen Kontinenten unterwegs, aber in keiner anderen Stadt so häufig wie in Venedig. Seit 15 Jahren sind Sie regelmäßig dort. Zu welcher Jahreszeit am liebsten?
Tatsächlich so im Herbst, muss ich sagen, habe ich festgestellt, ist es am schönsten. Dann ist es doch noch wärmer als bei uns, aber die meisten Touristen sind dann weg.
Und schon ein bisschen Nebel.
Ein bisschen Nebel, genau. Das macht es ja noch ein bisschen romantischer.
Ich vermute, dass Sie auch so eine Art kritische Liebesbeziehung zu Venedig pflegen. Wie hat sich die Stadt in Ihren Augen verändert?
Ich glaube tatsächlich, die größte Veränderung haben Sie gerade schon angesprochen, nämlich die Kreuzfahrtschiffe. Also ich erinnere mich vor 20 Jahren, müsste es jetzt ungefähr schon her sein, als ich das erste Mal da war, da ist man dann wirklich durch diese Gassen gegangen und plötzlich wurde es dunkel und dann fuhr da so ein riesiger Dampfer vorbei, der ja größer war als diese dann doch nicht kleinen Palazzi, die es ja dort gibt. Und hat plötzlich mehrere hundert Leute ausgespuckt, die dann alles verstopfen mit einem Mal. Und das hat sich schon ja erkennbar verändert. Also die dürfen jetzt nicht mehr bis reinfahren, die jetzt liegen weiter draußen. Da gibt es nur noch kleine Shuttle, die die Leute auf die Hauptinsel bringen. Und das hat schon dafür gesorgt, dass man da A, ein bisschen besser durchkommt und B, auch, dass die Fundamente halt nicht so angegriffen werden von diesem riesigen Wellenschlag, den die Riesenschiffe da auch verursacht haben.
Ja, Venedig wird neben den Massentouristen von den Kreuzfahrtschiffen ja auch von den Kulturpilgern geflutet. Also es gibt die Kunst-, Theater-, Tanz- und Architekturbiennalen, dazu viele für Kunst ungenutzte Palazzi und natürlich die Filmfestspiele. Was macht der Kulturtourismus mit der Stadt?
Ich denke, nehmen wir die Filmbiennale, die ist ja wirklich initiiert worden ursprünglich mal, um Touristen in so eine Nebensaison noch dorthin zu bringen. Und ein bisschen funktioniert das auch mit der Kulturbiennale, die zieht sich ja auch bis weit in den Herbst. Also das heißt, es verteilt so ein bisschen den Besucherstrom, bringt aber auch nochmal ein anderes Klientel natürlich in die Stadt als die Massentouristen, die dann wirklich probieren, so die 3, 4 Hauptattraktionen an einem Tag mitzunehmen und dann wieder verschwinden. Und ja, so aus meiner Erfahrung muss ich sagen, die Kulturtouristen sind irgendwie die angenehmeren, weil es ja wirklich darum geht, sich ja mit was zu beschäftigen, mit einem Kunstwerk zu beschäftigen, dabei aber auch durch die Stadt zu gehen. Es wird ja sehr viel dann doch integriert. Also man findet ja sehr viele Palazzi, die dann offen sind, in die man sonst nie reinkommen würde, wo dann Sonderveranstaltungen sind, kleine interessante Kunstinstallationen drin sind, Kooperationen mit Künstlern oder auch Inseln, auf die man sonst nicht kommen würde, wo dann plötzlich eine Klanginstallation ist. Also solche Sachen helfen einem nochmal, die Stadt zu entdecken, die man sonst so nicht sehen würde.
Hm. Für Ihr neues Reiselesebuch haben Sie Menschen und Orte entdeckt in Venedig, die jetzt auch noch nicht jeder kennt. Welche anderen Facetten der Stadt wollen Sie zeigen? Man denkt ja erstmal schon, alles über Venedig zu wissen.
Durchaus dachte ich auch. Ich hatte immer noch so eine kleine To-Do-Liste, die ich gerne abhaken wollte. Und die Recherche zu dem Buch hat mir jetzt geholfen, da noch so ein paar Orte einfach von dieser Liste runterzuholen, an die ich sonst wahrscheinlich nicht so schnell gekommen wäre. Einer ist zum Beispiel, es gibt diese berühmte Insel Burano mit so bunten Häusern, ist jetzt auch geflutet von Instagram-Leuten, die alle sich mit diesen tollen Fassaden da ablichten wollen. Wenn man da aber über so eine kleine Holzbrücke geht, kommt man auf noch eine Vorinsel, Mazzorbo. Und da ist ein ehemaliges Kloster mit einem ganz tollen Garten, der jetzt von einem Restaurant bewirtschaftet wird, mit einem Weinanbau, der dort auch wieder lokal betrieben wird. Die haben sich auch darauf spezialisiert, lokale Sachen nur anzubauen. Und das Tolle an dem Garten ist, da habe ich festgestellt, als ich da eines Morgens drüber bin, dass dort die Nachbarn probiert werden, mit einzubeziehen. Also das heißt, man trifft dann Rentnerinnen, die darüber wackeln mit ihren Gartenutensilien und ihre Beete dort bearbeiten und gießen und abernten und einem wahnsinnig viel über Artischockenanbau erzählen können. Mhm. Weil anscheinend Artischocken dort auf dieser Insel ganz hervorragend wachsen. Also ich habe wahnsinnig viel über Gemüse gelernt, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte an der Stelle. Und eine andere Sache, die ich unbedingt mir rausgesucht habe und im Studium mal irgendwann gehört hatte, war die Geschichte von Aldus Manutius. Das ist ein Drucker gewesen, der hat 1494 dort hier seine erste Presse in Venedig aufgestellt. Und der ist eigentlich für uns super wichtig, weil der ganz viele Sachen erfunden hat für Buchdruck, die wir heute noch nutzen. Also der hat unter anderem ein Oktavformat erfunden. Das ist so ein bisschen kleiner als unsere heutigen Taschenbücher, die kommen aber daher. Also der hat sich was rausgesucht, wo er gesagt hat, wir müssen Bildung auch den Massen irgendwie zugänglich machen. Das darf nicht sein, was in Bibliotheken nur ist oder in den Elitenhäusern zugänglich, sondern das muss was sein, was günstig ist und die Quellen irgendwie unter die Leute bringt. Also die originalen Quellen aus der Antike, aus dem aktuellen zeitgenössischen Diskurs auch damals. Und das heißt, diese Geschichte habe ich probiert herauszufinden, habe festgestellt, dass es das Haus, in dem er gewohnt hat, noch gibt mit einer Gedenktafel. Muss man ein bisschen suchen, um die zu finden. Aber solche Sachen finde ich dann super spannend. Also, dass es dort noch diese historischen Orte gibt mit den Geschichten, die man darum erzählen kann.
Das heißt, Sie haben sich jetzt nicht einfach immer wieder treiben lassen und zufällig Entdeckungen gemacht, sondern schon akribisch auch recherchiert.
Beides. Ich habe es beim Recherchieren, beim vorher sich eine Route festlegen, trifft man ja, wenn man mit wachen Augen dann durchgeht, doch noch so ein paar Sachen, die man nicht wusste und die man, mit denen man nicht gerechnet hat. Also die Artischockengärtnerin beispielsweise waren so ein Beispiel. Und genau das ist dann das, was ich eigentlich toll finde dabei, also dass man beides gut zusammenbringen kann. Und ich eigentlich probiert habe, so das Buch zu schreiben, was ich selber gerne gelesen hätte, bevor ich das erste Mal nach Venedig gekommen bin. Also so die Geschichten, mit denen man so ein bisschen seine Reisebegleitung unterhalten kann, aber auch Sachen, auf die man nicht stoßen würde, wenn man einfach nur so vorneweg mit einem Standardreiseführer dadurch läuft.
Sie führen uns in eine Schreinerei, die Gondeln repariert oder auch auf Thomas Manns Spuren. Davon weiß man doch aber schon viel oder auch nicht alles.
Ich glaube, dass Thomas Mann da geschrieben hat, ist schon, glaube ich, bekannt. Der Tod in Venedig ist ja Schullektüre gewesen bei den meisten. Was man vielleicht noch nicht weiß, ist, dass dieses Hotel tatsächlich noch steht, wo er diese Novelle drin verfasst hat. Dass das bis heute so ein sehr, ja, eine Ruine mittlerweile eigentlich ist, dass das aber zu seiner Zeit wirklich so ein State-of-the-Art-Hotel war mit Eisschränken und Telefonen auf den Zimmern und er da wirklich eine ganz, ja, in Thomas Mannart akribische Beschreibung auch dieser Inneneinrichtung abgeliefert hat. Mhm. Und das, sowas ist so eine Orte, finde ich auch sehr, sehr spannend, dass sowas noch dort existiert hat. Und der Ruderschreinerer, das ist etwas, was mir aufgefallen ist, auch bei all meinen Spaziergängen durch die Stadt. Es gibt in Venedig wahnsinnig viel alte Handwerke, von denen es aber so im Aussterben begriffene Zweige sind. Also das heißt, man findet dort so die letzten ihrer Art sozusagen, die dem noch nachgehen. Also der Ruderschreinerer ist so ein junger Mann, den ich noch getroffen habe, der aber meinte, ich bin einer von fünf hier in dieser Stadt und wir finden eigentlich auch fast keinen Nachwuchs mehr. Dabei ist es was, was ja essentiell ist. Diese Gondeln haben ja alle diese Ruderauflage. Und die muss angepasst werden für jeden einzelnen Gondolieri und jede Frau, die dort ein Boot führt, weil das eben, ja, ist wie so ein persönliches Autolenkrad sozusagen, was man hat und dann mitnehmen muss. Und das wusste ich vorher nicht. Also, dass man das wirklich geguckt wird, wie groß bist du, wofür brauchst du das, was ist das für eine Gondel, die du lenken musst, wie viele Leute sind da drin, und dann wird das wirklich von diesem Mann maßgeschneidert.
Ach, an der spannend.
Stelle. Ja.
Wie ein Instrument, ne?
Genau, genau. Auch wahnsinnig toll, diese Holzarbeiten auch zu sehen. Also das ist ja sowas, wo man, wenn man selber nicht so viel mit Handwerk zu tun hat, dann immer sehr fasziniert davor steht und sich ja wirklich begeistern lassen kann von solchen Leuten.
Haben Sie jetzt eigentlich all Ihre Geheimtipps in dem Buch verraten oder gibt es noch welche, die Sie hüten?
Ich glaube, ich habe so 2, 3 Restaurants vielleicht nicht erwähnt, die sehr klein sind und sonst vielleicht überlaufen werden könnten. Aber ich habe schon die guten Sachen, wo ich wirklich denke, das kann ich jemandem empfehlen und würde ich auch Freunden in die Hand drücken. Die stehen alle drin. Und auch Sachen, wo ich denke, das sollte man sich mehr angucken, oder das ist super witzig, dass es auf Murano noch eine Kirche gibt, wo es heißt, es hängen hier Drachenknochen vom Heiligen, der Schutzpatron der Kirche, hinten am Altar. Also sowas, das sind super witzige Geschichten einfach, die man, glaube ich, sich gut angucken kann, wenn man ein bisschen außerhalb der Touristenwege unterwegs sein will.
Kann man sich in Venedig eigentlich verlaufen?
Ja, kann man. Ich glaube vor allen Dingen, wenn man nicht so gut einen Handyempfang hat, weil das immer noch eine Stadt ist, wo es gibt ja keine Autos, man muss also zu Fuß unterwegs sein. Und man kann sich sehr gut dort verlaufen, weil es diese ganzen Unterführungen und Torbögen, und man nicht so richtig weiß, geht die Straße dann da hinten weiter oder steht man plötzlich vor einem Tor, was zu ist, oder gibt es überhaupt eine Brücke, die dann rüber geht, oder ja, ist es eine Sackgasse? Also das heißt, man hat noch eine gute Chance, sich zu verlieren in einer Stadt, und das findet man ja heute fast gar nicht mehr, dass man wirklich ja ohne Google Maps sozusagen mal sich was angucken kann und ein bisschen verlaufen kann und treiben lassen kann. Und ja, die Chance hat, noch Sachen zu entdecken.
Oh, Venedig, das neue Reiselesebuch von Maria Wiesner, erschienen im Folio Verlag. Und ja, ich danke für diesen Wochenendtrip in Gedanken.
Ich danke Ihnen.
Und wir bleiben noch ein bisschen in Venedig, wo ja noch bis zum 22. November die Kunstbiennale stattfindet. Unser Fazitteam war zur Eröffnung Anfang Mai vor Ort, hat ausführlich berichtet. Eine überraschende Oase der diesjährigen Biennale, die bietet der Auftritt des Vatikan. Seit 13 Jahren ist er regelmäßig in Venedig vertreten und in diesem Jahr gleich an 2 Orten, darunter ein Karmelitergarten direkt um die Ecke vom Bahnhof. Bespielt wird dieser Garten von internationalen Musikerinnen und Musikern. Aber im Mittelpunkt steht sie, Hildegard von Bingen. Der mystische Garten, eine Entdeckung von Susanne Burkhardt.
Wenn alle immer nur von der Hildegard reden, dann muss es sich um einen Popstar handeln, um eine Person, der sich alle verbunden fühlen, sowas wie eine Freundin. Für Kurator Hans-Ulrich Obrist ist klar,
Hildegard ist ein Magnet.
Ein Magnet, der schon seit dem Mittelalter, also seit über 800 Jahren, Künstlerinnen und Musiker anzieht und beeinflusst. Seit 10 Jahren schon will der Kurator die universalgelehrte Benediktinerin Hildegard von Bingen in einer Ausstellung würdigen, passend zur Naturkundigen, am besten in einem Garten.
Und dann ist diese unglaubliche Sache passiert, dass eben der Kardinal Tolentino de Mendoza, der Leiter Kultur im Vatikan, der hatte gesagt, es gibt in Venedig diesen Garten. Und dann kannten wir diesen Garten aus der Literatur, weil nämlich der Cees Notenboom hat ja ein sehr schönes Buch geschrieben über Venedig, und er beschreibt, wenn man von draußen reinkommt, man sieht diese Kirche, und dann auf einmal an dem unerwartetsten Ort, es ist der Bahnhof, es ist laut, es ist lärmig, es kommen hier alle Touristen an, gibt es eine Türe, und hinter dieser Türe öffnet sich dieser magische Garten. So ist das entstanden.
Etwa Fußballfeld groß ist dieser magische Garten, liebevoll gestaltet und gepflegt. Hier wandeln wir Besucher mit Kopfhörern ausgestattet über Kieswege zwischen Zitronenverbenen, Kapernpflanzen und Rosmarin unter Weinlaub, versunken in die Klangwelten von berühmten Musikerinnen der Popwelt. Zu hören Werke von Terry Riley, Brian Eno oder Patti Smith. Sie alle haben, inspiriert von Hildegard von Bingens Liedern, Arbeiten für diesen Garten geschaffen. Auf dem Bügel unserer Kopfhörer sitzt ein handflächengroßer Empfänger. Wegen des Regens abgedeckt mit einer Plastikhaube, und so sehen wir Wandelnden alle ein bisschen aus wie Avatare. Mit verklärtem Lächeln schlendern wir aneinander vorbei.
But we certainly wanted to create people to understand their real surrounding, but also to sometimes confuse.
Versunken sein, das sollen die Besucher, so Simon Merli vom Soundboard Collective.
Blur the boundaries between.
Aber gleichzeitig eben nicht abgeschottet von der Umgebung.
Sometimes you question whether they're real, they're inside the headphones.
Die Bienen, Vögel und auch das Wasser plätschern, sie können real oder auch komponiert sein. Das Donnern, das stammt eindeutig vom heranziehenden Gewitter und auch der Sound des Rasenmäherroboters kommt nicht aus dem Kopf voran.
We've used technology to observe the garden.
Das Soundboard Collective hat Daten gesammelt dazu, wie Pflanzen wachsen und aufgebaut sind und verwandeln diese in Sound. Am zweiten Standort des Vatikan-Pavillons, einer alten Kirche in der Nähe der Giardini, ist die letzte Arbeit des kürzlich verstorbenen Autors Alexander Kluge zu sehen. Eine unvollendete Auseinandersetzung mit Hildegard von Bingen.
Er hat die letzten Monate seines Lebens hier 12 Filme für uns gemacht.
Dazu viele Texte, eine Bibliothek, ein intellektueller Ort. Im mythischen Garten dagegen darf einfach entspannt werden, ganz nach Kluges Motto für diesen Pavillon. Das Ohr ist das Auge der Seele. Zu einem Soundtrack, der uns nach all den Bildern und Menschenmassen die Augen entlastet und zu uns zurückführt.
It's much like love. It's difficult to explain, but very easy to feel.
Ein bisschen, so Kurator Ben Wickers, ist es hier wie mit der Liebe. Schwer zu erklären, aber leicht zu spüren. Und damit hat er absolut recht.
Susanne Burkhardt aus dem mystischen Garten der Kunstbiennale Venedig. Der Beitrag des Vatikan ist wie die gesamte Biennale noch bis zum 22. November zu erleben. Gestern Abend ist uns bei Fazit ein Fehler passiert, aber heute schauen wir nun wirklich auf den renommierten Pauli-Preis der Bremer Kunsthalle. Der wird alle 2 Jahre vergeben, ist mit 30.000 Euro dotiert und wird von Bremer Mäzenen finanziert. Zu Beginn, das war 1955, sollte die zeitgenössische deutsche Kunstszene nach dem Faschismus wiederbelebt werden. Doch längst gibt der Pauli-Preis einen Überblick über unterschiedlichste Positionen aktueller Kunst in Deutschland. Annette Schneider nimmt uns mit in die aktuelle Jubiläumsausstellung.
Volkswagen nennt die deutsch-vietnamesische Künstlerin Phung Thien Phan ihre absichtlich etwas schäbig wirkenden Schränkchen, die sie in interkulturelle Schreine verwandelt. Da scheinen verstaubte Puppenstubenmöbel Familienglück zu beschwören, Räucherstäbchen liegen neben Fotos verehrter Filmstars und, so Kuratorin Eva Fischer-Hausdorf,
dann thront auf dem Ganzen eine gebrauchte, gefundene Kaffeemaschine, in der sie auch mit einem Augenzwinkern eigentlich auch auf diesen Barista-Kult blickt. Dann kommt das alles zusammen und sie möchte eben sehr gerne, dass das auch ja in unseren Köpfen sich in irgendeiner Weise auch miteinander verbindet, diese unterschiedlichen Ebenen.
Waren die Ausstellungen der 1990er Jahre mit Künstlern wie Daniel Richter oder Christian Jankowski noch erfrischend unangepasst und die der 2010er Jahre mit Projekten zu Überwachungsstaat, Rassismus und Klimakatastrophe sehr politisch, ist es dieses Mal irritierend still in den Räumen. Die Hälfte der Nominierten beschäftigt sich mit eher kunstimmanenten Fragen, mit ungewöhnlichen Materialien, aufwendigen Arbeitsprozessen oder räumlichen Wirkungen. So tupft Caroline Krizecki minutiös farbige Muster auf 3 Meter großes Rasterpapier, bis es wirkt, als bewege sich Stoff. Was treibt sie zu ihrer fast meditativ anmutenden Arbeit?
Es ist irgendwie dieses immer weitermachen und sich immer mehr und immer wieder und immer wieder und immer wieder reinbringen in so einen Zustand, der für mich, glaube ich, so mit der angenehmste ist, den ich mir vorstellen kann, so ein gedankenloses Nachdenken.
Nur 3 der Nominierten verstehen ihre künstlerische Arbeit als Möglichkeit gesellschaftlicher Einmischung. Die Fotografin Annette Kelm zeigt in einer wunderbar vielschichtigen Serie Titelseiten von Büchern, die die Nationalsozialisten verboten und verbrannt haben. Bis heute sind diese Erstausgaben vergessen, weil sie in keiner Bibliothek mehr auftauchen. So blickt man auf die Buchtitel und sieht gleichzeitig die fortschrittlichsten Autorinnen, die in der Weimarer Republik verlegt wurden. Brecht, Erika Mann, Anna Segers, Abten Sinclair, Alexandra Kollontai. Und so wie die Bücher die radikalen neuen Ideen ihrer Zeit spiegeln, spiegeln sich diese Ideen auch in den ungemein modern wirkenden Buchcovern, zum Beispiel von John Hartfield.
die Autoren sowie die Gestalter wurden natürlich nach 1933 verfolgt und konnten in Deutschland nicht mehr publizieren,
erklärt Annette Kelm.
Und von Anna Segers war zum Beispiel das ganze Werk verboten. Egal welches Buch, auch hätte man dieses in Deutschland besessen, hätte man auch große Schwierigkeiten bekommen. Und mir war in der Auswahl auch wichtig, zu zeigen, diese persönlichen Schicksale, aber auch diese Wege der Immigration.
Sehr inspirierend wirkt auch das Projekt von Annika Joyce Sadiq, die sich seit Jahren mit kolonialen und faschistischen Zeugnissen im öffentlichen Raum beschäftigt. In Bremen skizziert sie ihre Idee für einen gewonnenen Wettbewerb zur künstlerischen Auseinandersetzung mit einem faschistischen Reichsadler an einem Finanzamt. Eva Fischer-Hausdorff.
Ihr Vorschlag ist eben tatsächlich, dass man den Reichsadler von der Fassade komplett abnimmt, aber so, dass die Umrisse noch sichtbar sind und dass man ihn dann zu Sand zermalt, in Sanduhren abfüllt, die dann dem Finanzministerium zur weiteren Verwendung eben übergibt.
Und dann ist da noch Harry Hachmeister, dem es gelingt, mit Witz und Ironie eindimensionale Rollen- und Geschlechterbilder aufzubrechen. In seiner großen Rauminstallation steht er neben einigen auf Podesten platzierten, klobigen, aber zart glasierten Keramiken mit Henkeln, die eigentümlich gestaucht und faltig wirken, und grinst.
Ja, das sind meine Keramiken unter dem Namen Hard Softies, die jetzt mehr oder weniger entfernterweise an Hanteln erinnern. Die haben sich hier versammelt, spiegeln sich in der Spiegelwand, wie wir auch beide.
Und wie die Tapete an den Wänden, die ein Muster präsentiert aus verzerrten Körperteilen und einer weißen Feinripp-Männerunterhose.
Also ich habe versucht, ein bisschen das Alberne ins Fitnessstudio reinzubringen. Also ich gehe selber schon lange Jahre und das ist so eins der Sachen, die mir aufgefallen sind, dass das so eine wahnsinnig ernsthafte Angelegenheit ist und das wollte ich ein bisschen aufbrechen.
Dabei führt er geradezu spielerisch hartnäckig sich haltende Vorstellungen von Geschlecht ad absurdum. Denn wo wuchtige, männlich konnotierte Fitnessgewichte gleichzeitig wie modisch farbige Handtaschen wirken, ist für eindimensionale Rollenzuschreibungen kein Platz mehr. Behaupte noch mal jemand, Kunst könne nicht lustvoll politisch eingreifen, engagiert aufklären und mitreißen und dabei anspruchsvoll sein. Immerhin 3 von 8 Künstlerinnen zeigen, dass es geht. Für diese Zeiten ist das kein ganz schlechter Schnitt.
50 Jahre Pauli-Preis. Die Jubiläumsausstellung in der Bremer Kunsthalle geht bis zum 4. Oktober. Und am 15. September wird dann bekannt gegeben, wer den Kunstpreis in diesem Jahr bekommt. Jetzt schauen wir noch voraus in die gedruckten Feuilletons vom Montag, dem 10. August. Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau.
Das Berliner Sommerloch ist 25 Meter lang, 5 Meter breit und 1,30 tief. Heißt es in der Tageszeitung Die Welt mit Blick auf das temporäre Freibad, das auf Initiative von Intendant Matthias Lilienthal vor der Volksbühne in Berlin-Mitte errichtet wurde. Boris Pofalla staunt zwar, dass es gelungen ist, binnen 4 Monaten ein funktionierendes Schwimmbad auf einem deutschen Stadtplatz zu errichten, äußert sich darüber hinaus jedoch skeptisch. Das Volksbad ist eine Lilienthalsche Aufmerksamkeitsmaschine, aber die Aufmerksamkeit hält nicht lange vor. Sie garantiert auch keine dauerhaften Investitionen. Befördert der Theaterpool also am Ende genau jene Entwicklung, die er angeblich zu bekämpfen angetreten ist? Was angesichts der oft avantgardistischen, stilsicheren Volksbühne überrascht, ist die ästhetische Schlichtheit des Projekts. Alles ist rohes Sperrholz, Stahlrohrgerüst, Container und Flatterband. Eigentlich, denkt man im flachen Wasser, ist es komplett unsinnig, hier einen Pool anzulegen. Die Berliner Freibäder sind viel besser dazu geeignet, an heißen Sommertagen Abkühlung zu bieten. Aber die Freibäder sind eben kein Ereignis. So der Weltautor Boris Pofalla, den wir uns Umstände halber in Badehose vorstellen. Um in Berlin zu bleiben, jedoch unter Bekleideten, Sonja Zekri berichtet in der Süddeutschen Zeitung über eine Klimademonstration im Regierungsviertel. Etwa eine Stunde nach Demobeginn ruft Luisa Neubauer, die vor dem Kanzleramt gerade eine wirklich mitreißende Rede hält, »Wir sind nicht einsam, guckt euch um!« Und das hätte sie mal besser nicht gesagt. Fridays for Future Berlin hat zu einer Klimademonstration aufgerufen und es sind nicht 1 Million, nicht 100.000, sondern alles in allem etwa 300 Menschen gekommen. Darunter war auch eine Oma for Future, die laut Zekri behauptete, in der Bundesregierung gäbe es kaum noch Klimaschutz. Aber ist das wirklich das Problem, grübelt Zekri? kann man diese im Kern zutiefst resignative Haltung gegenüber dem drohenden Unheil wirklich, wie Luisa Neubauer sagt, in zwei Geschichten unterteilen, jene vom katastrophalen Regierungsversagen und jene einer Gesellschaft, die hilfsbereit, solidarisch, offen für wissenschaftliche Erkenntnisse ist? Denn wenn es diese beiden Deutschlands wirklich gibt, wo sind dann alle? Warum ist dieser Protest so eine Pleite? Die Antwort überlässt die SZ-Autorin Zikri der Psychoontologin Bettina Koch. Die Menschen, sagt Koch, blieben den Protesten nicht fern, weil ihnen das Klima egal sei. Im Gegenteil. Aber wenn sie gegen die Klimakrise auf die Straße gehen würden, müssten sie sich selber eingestehen, wie schlimm es wirklich um uns steht, welches Unheil auf uns zukommt, und davor haben sie Angst. Es sei eine Verdrängungsstrategie, die auf der Logik beruhe: Solange ich weiter rauche, kann ich keinen Krebs kriegen. Das klingt verrückt und veranlasst uns, die Frankfurter Allgemeine Zeitung aufzuschlagen, in der es um verrückte Genies geht. Der Historiker Kaspar Hirschi betont, dass in der liberalen Demokratie den verrückten Genies einst eine wichtige Rolle als Außenseiter und Andersdenker zukam. Doch im Silicon Valley, siehe Elon Musk, und im Weißen Haus, siehe Donald Trump, säßen solche Leute nun an den Hebeln der Macht, und das sei gefährlich. Ein Liberalismus, der private Macht ebenso unkontrolliert wuchern lässt wie einst die Staatsmacht, gegen die er angetreten war, züchtet sich seine eigenen Monster, die er wie ein Zauberlehrling nicht mehr bändigen kann. Der Ort der unkontrollierten Macht ist nicht mehr das staatlich finanzierte Labor, sondern die Internetplattform, das Monopol, die private Rakete. Wir fügen hinzu, auch die KI droht, eine unkontrollierte Macht zu werden. Und selbst das Philosophieren an sich zu reißen, wie Max Beck in der Frankfurter Rundschau befürchtet. Doch restlos schwarz sieht Beck noch nicht. Am Ende könnte die zunehmende perfekte Imitation geistiger Vermögen und die exorbitante Effizienzsteigerung der KI dazu führen, dass scheinbar veraltete Formen des Philosophierens zurückkehren. Etwa der kurze geistreiche Aphorismus oder der nicht normierte Kurzessay. Vielleicht wird sich die Erkenntnis durchsetzen, dass nicht die maximale Textmenge, sondern der geistreiche Gedanke im Zentrum steht. Ach, das wäre schön, sagen wir und verabschieden uns mit einer Überschrift der Tageszeitung, die als Aphorismus durchgehen kann. Sie lautet: Hoffnung ist eine bewusste Entscheidung.
Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.